Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein kleines Wort sagen. Ich habe ein paar Büchlein mitgebracht. Das sind ja immer, wenn Sie sich dafür interessieren. Meine Frau und ich, wir haben von den Liedern immer das gesucht, wie diese Lieder entstanden sind, die uns dann begleiten, die oft auch so tief das Wort Gottes uns erklärt haben. Und dann auch ein neues Büchlein von Liedern, die die Frauen gemacht haben, die Fanny Crosby und die Julia Hausmann und was da so dazugehört. Aber das sind drei Büchlein, aber die sind nicht von mir, aber die sind mir ganz wichtig. Der Hensler Verlag hat die Preisbindung aufgehoben bei zwei Büchlein eines meiner besten Freunde, Dr. Fritz Laubach, langjähriger Verantwortlicher der FEG, Lehrer in Eversbach und dann Pfarrer am Holzenwall in Hamburg. Der hat ein Büchlein geschrieben, auf meine damalige Bitte hin, in der großen Verwirrung Krankheit und Heilung. Ist das wirklich wahr, dass man nur beten muss und dann werden alle gesund? Und das ist so ein super Buch und das sind die letzten, die der Verlag jetzt noch zu billigem Preis abgibt, zu 3 €. Und ein anderes Büchlein meiner Tochter Annegret, das ist ein ganz schönes Ding für Kinder. Alles klar, Fragezeichen, Glaubenslehre für Kinder, so ab 8 Jahren bis zu den Teenies. Das ist wunderbar gelungen mit vielen Zeichnungen. Das hat mal früher 14,95 gekostet, ein Wahnsinnspreis. Jetzt wird es für 5 € abgegeben, falls Sie Interesse dran haben für irgendein Enkelkind oder so. Gucken Sie sich aber genau an, ob das Ihre Wünsche erfüllt. Und dann sind wir heute Abend beim Thema. Und ich will zunächst den ersten Abschnitt, den ersten Text will ich nicht verlesen. Weil ich merke, das kann uns auch erschlagen. Die sind oft im Alten Testament so wunderbar ausführlich, da Vertrauen auf Gott und Angst vor den Menschen. Die Angst beherrscht uns alle. Es gibt gar keinen Menschen, der nicht fortwährend von der Angst beherrscht wird. Schon die kleinsten Babys, wenn sie geboren werden. Angst, die Eltern können sie überlassen. Das Letzte, was sie fühlen in dieser Welt im Sterben, wird Angst sein. Wo falle ich hin? Angst beherrscht die Wirtschaft, die Politik, die Schüler in den Schulen, die Angst vor den Prüfungen, die Angst vor den Krankheiten, was alles kommt. Und deshalb ist der dümmste Rat, den man geben kann, hab keine Angst. Weil man Angst nicht ausknipsen kann wie ein Lichtschalter. Die Angst überfällt uns, wie die jene Frau, die zu ihrem Seelsorger kam und sagte, ich habe so Angst, immer wenn ich abends ins Schlafzimmer gehe, ich habe immer Angst, da liegt jemand unter meinem Bett. Was kann ich denn tun? Da hat der Seelsorger gesagt, sägen Sie einfach die Bettfüße ab. Also bei der Angst kann man ja manchmal gar nicht viel tun, weil man sagt, die überfällt mich, das ist das Adrenalin und das Herz schlägt und der Puls geht hoch und das überfällt uns einfach, wir sind verkrampft. Die Zunge klebt am Gaumen und die Knie schlottert. Und aus der Angst haben wir ganz viele unheilvolle Kompromisse in unserem Leben schon gemacht. Aus Angst. Notlügen. Aus Angst. Wir sind böse Wege gegangen aus Angst. Wir haben Angst vor Menschen gehabt und haben klein beigegeben, statt klar die Wahrheit zu bekennen. Es ist ganz schlimm mit der Angst, dass die Angst uns so beherrscht. Und ich will zunächst Ihnen erzählen von diesem König Ahas, bevor wir dann noch den Abschnitt lesen. Der Ahas war im Alter von 20 Jahren König geworden in Jerusalem und regierte 16 Jahre. Und er tat nicht, was Gott gefiel. Er hat den Götzen geopfert, war sehr religiös. Er hat sogar seinen eigenen Sohn als Menschenopfer dem Milkom geweiht und unten im Hinnomtal, das kennen die Israel-Touristen, da unten hat den Sohn verbrennen lassen, unheimlich. Es ist etwas Dämonisches in diesen ganzen Religionen drin, in der Angst, diese Götter zu besänftigen, was alles getan wird. Und ich kann gut mit diesem Ahas mitfühlen, er war ein Mensch wie wir, er suchte nach Wahrheit und er war interessiert, was ist denn eigentlich richtig, aber das Falsche seines Lebens wurde dadurch nicht richtiger und das Gute, was er tat, es war nicht gut. Er ging falsche Wege und ganz plötzlich ist dieser Ahas in eine ganz verrückte Situation hineingeschlittert. Das, was Israel bis heute durchmacht, 2 Nachbarvölker haben Jerusalem angegriffen. Und zwar der alte Erzfeind Syrien, hat man früher Aram dazu gesagt, Aramäer, Aram, Syrien, haben sie verbündet mit Samaria und haben Jerusalem überfallen und waren ganz erfolgreich. Die Heere sind durchgebrochen, haben Elat, das kennen auch die Israel-Touristen unter dem Roten Meer, annektiert, ganze Teile von Juda annektiert. 120.000 jüdische Soldaten sind gefallen. Und Jerusalem war wirklich in ganz große Gefahr. Und was macht der König in seiner Verzweiflung? Er kommt auf eine ganz tolle politische Idee. Ich brauche einen Verbündeten. Wo kriege ich einen Verbündeten her? Der hilft mir, wie ich jetzt so in der Patsche sitze. Das ist alles 2. Könige 16 toll beschrieben. Und er wendet sich an Tiglath-Pileser III., das war der assyrische König, also heute etwa wo Irak ist, Zweistromland, war einer der mächtigsten Könige der Welt. Hilf mir aus der Patsche, besiege du meine beiden Feinde. Das macht er natürlich nicht umsonst, sagt er. Wenn du mir hilfst, dann werde ich dein Knecht sein. Wie bitte? Der war doch Israel, Gottesvolks, König. Ich will dein Knecht sein. Und er hat es nicht umsonst bekommen, sondern die Assyrer haben gesagt, wir wollen uns dafür bezahlen lassen. Und um das richtig bezahlen zu können, hat er den ganzen Königsschatz genommen und dann ging er auf in den Tempel, da hat er schon ein schlechtes Gewissen gehabt, den ganzen Tempelschatz geplündert, die kostbaren Gefäße und hat seinen Boten gesagt, jetzt lauf doch schnell zu den Assyrern, bringt ihnen das ganze Geld und sagt, wir wollen eure Knechte sein. Wir wollen ein Satellitenstaat sein. Ihr dürft uns annektieren, aber befreit uns bloß vor den Aramäern und vor den Leuten von Samaria. Hilf uns aus der Klemme. Um es gleich zu sagen, wie es ausging, es hat großartig geklappt. Die Assyrer haben sich nicht zweimal sagen lassen, sie sind nach Damaskus gezogen, sie sind nach Samaria gezogen, haben die Heere besiegt. So weit, so gut, alles in Ordnung. Tolle Diplomatie eines Königs. Aber die Assyrer haben gesagt, ein Preis. Du musst unseren Götzenaltar, den wir haben im Zweistromland von Assyrien, den musst du im Tempel von Jerusalem aufstellen. Der Ahas hat gesagt, was möchtest du machen? Jetzt bist du drin, jetzt musst du eben nachgeben. Wir sind ja in der Welt und da muss man Kompromisse schließen. Und hat er gemerkt, wenn ich den Altar aufstelle, das geht gar nicht. Dann hat er den von Gott verordneten kupfernen Altar einfach abmontiert und hat gesagt, den stellen wir auf die Seite. Da kann man ja auch noch beten. Denn der König von Assyrien, Tiglath-Pileser III., hat verlangt, der muss in der Mitte des Tempels stehen. Und dann hat er abgebaut und abmontiert und hat den Priester beauftragt, er soll dort seine Opfer bringen für die Götzen der Assyrer. Für diese unheimlichen dämonischen Mächte, die angebetet wurden. Der Preis war unermesslich hoch. Und das Urteil der Bibel war eindeutig. Er tat, was dem Herrn nicht gefiel, was Gott nicht entsprechend war. Furchtbar, wie Jerusalem ins Heidentum hineingeschlittert ist. Und dann wurden dort oben die Opfer für die Götzen von Assyrien angezündet. Und das Gottesvolk war nicht mehr ein Volk Gottes, sondern war zum Satellitenstaat von Assyrien verkommen. In die Hände der Menschen gefallen. Kennen Sie den Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott? Das ist genau der Unsinn. Menschliche Lösungen, die wir uns ausdenken, die mögen so clever sein, wie wir meinen. Und wenn sie doch falsch sind vor dem lebendigen Gott, welch ein Unsinn, es war der Weg in den Untergang. Ein Kompromiss, und doch ein unheilvoller Kompromiss, der den Untergang Israels besiegelt hat. Und was menschlich gesehen klug aussehen mag, wo ihr sagt, es war doch vernünftig, war doch diplomatisch toll, er hat sein Volk gerettet. War eine Sünde. Und das ist ganz schwer zu verstehen. Was hätte er denn sonst machen sollen, der Ahas? Sehen Sie, die Bibel zeigt, was ihm auch noch offen gestanden wäre. Und das wollen wir heute Abend lesen. Da lesen Sie jetzt, wenn Sie eine Bibel dabei haben, Jesaja 7. Jesaja 7. Da wird beschrieben, was Gott versucht hat, diesem König Ahas nahezubringen. Überhaupt ist ja interessant. ein König, der so böse war, so gottlos, so verkommen, so verdorben, dass er ein Champion war, ein Weltmeister im Ungehorsam, im Götzendienst, dass Gott auch so einen Mann nicht aufgibt und ihm nachgeht. Das müssen Sie wissen. Die Sünde ist nie die Ursache, dass Sie verloren gehen oder in die Hölle kommen, sondern immer der Unglauben. Wenn Sie die ausgestreckte Hand von Jesus wegschlagen, das ist die schlimmste Sünde. Und selbst wenn Sie einen Rekord aufstellen an Sünden, wie es der Achas gemacht hat, das ist nicht die Ursache unserer Verdammnis, weil Gott immer noch in Liebe versucht, und das gilt in unserer Welt, dass Gott allen Menschen nachgeht, in einer unendlichen Geduld, und immer noch die Chance gibt, zur Buße, zur Umkehr, komm doch heim, bring doch dein verkommenes Leben in Ordnung. Und das wollen wir sehen, wie das ging. Jesaja 7, es begab sich zur Zeit des Ahas, das ist unser König, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Da zogen Rezin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remaljas, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern, bis der Tiglat-Pileser kam. Das habe ich Ihnen gerade erzählt. Da wurde dem Hause David, dem Königshaus, angesagt, die Aramäer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte dem König das Herz. Toll beschrieben, was Angst heißt. Da bebte das Herz. Und das Herz seines Volkes, ein tolles Bild, wie die Bäume im Wald beben vom Wind. Da wackelte alles. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus, Ahas entgegen, du und dein Sohn Scher-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teichs an der Straße beim Acker des Walkers. Die Gerber saßen ja immer am Wasser, weil das auch sehr stark gerochen hat. Die brauchten viel Wasser. Warum wird der Jesaja dorthin geschickt? Weil der König sich in der kritischen Situation, bevor der Tiglat-Pileser ihm hilft, weiß, Jerusalem ist am meisten bedroht. Unten, nicht oben auf dem Berg, unten. Und jetzt kommen wieder die Israel-Touristen. Die wissen, das ist die Gihon-Quelle. Und da ist ja der Hiskia-Tunnel. Und das Wasser wird dort unten geholt. Und wenn der Feind die Wasserquellen hat, dann verdursten die da oben in der Hitze. Wie kann er unten seine Wasserleitung richtig verteidigen? Und der König läuft da rum und guckt noch, wie er die Verteidigungslinien verbessern kann. War ein toller König der Ahas. Er hat menschlich alles getan, was er konnte. Diplomatisch mit den Assyrern angebändelt und auf der anderen Seite die Verteidigungsanlagen befestigt. Und dann kommt der Jesaja und sagt ihm, hüte dich und bleibe still. Gott hat noch eine dritte Lösung. Fürchte dich nicht. Sehen Sie, Menschen können uns nie sagen, fürchte dich nicht. Aber das Wort Gottes sagt Ihnen, und ich weiß nicht, in welchen Ängsten Sie heute sind. Sind es Krankheitsnöte, sind es wirtschaftliche Schwierigkeiten, in denen Sie stecken, sind es Nöte in der Ehe, in der Familie. Überall, wo Gott spricht, war immer sein, das fürchte dich nicht. Weil er als der lebendige Herr vor uns steht und sagt, ich ordne die Dinge ganz anders als die Menschen. Blicke auf mich. Nicht auf deine Vernunft, nicht auf dein diplomatisches Geschick. Blick nicht auf die Feinde, blick nicht auf die Bedrohung, die da ist. Ich weiß noch, wie ein ganz junger Pfarrer war im Schwarzwald, war so ein treuer Kirchengemeinderat und hat so eine kleine Unternehmung angefangen. Er ist aus einem großen Busch ausgeschieden, weil er sagte, ich kann das nicht mehr machen als Betriebsleiter, ich will mit meinen Arbeitern ein ganz tolles Verhältnis haben. Dann hat er so einen Zuliefererbetrieb gegründet, Metallgewerbe. Aber wie das so geht, in der ersten kleinen Wirtschaftskrise haben die Großbetriebe ihm alle Aufträge gekündigt. Und er sich versah, hat die Sparkasse schon die ersten Leute auf seinen Hof geschickt. Er sagte, was tut ihr? Und er sagte, die Sparkasse hat gesagt, ich will bald eine Zwangsversteigerung. Er sagt, wie bitte? Ja, Sie sind doch in Insolvenz. Wie schnell das heute geht, wie die anderen mit einem spielen. Und er ruft mir an, und ich weiß noch, wie ich damals diesem jungen Betriebsleiter gesagt habe, wir gehen auf die Knie. Weil Gott auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten noch dritte Wege hat. Und Gott hat herausgeführt. Und ich habe das später erlebt, wie ein großer Wirtschaftsbrüder in einem riesen Millionen Insolvenzverfahren drin war als persönlich haftender Gesellschafter. Und sie hat eine Bibelstundenreihe mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Und er hat sich geärgert. Die ersten Tage konnte er gar nicht mit auf der Freizeit. Seine Frau wollte unbedingt dorthin. Sagt, das ist ein Quatsch. Zahlen sind Zahlen. Und dann ist das Wunder passiert, dass selbst sein Millionenkonkurs ganz anders ausging. Und er nicht einen Heller zahlen musste, obwohl er persönlich haftender Gesellschafter war. Gott kann, er muss nicht. Aber dass wir es in den Schrecken dieser Welt erfahren, du, da ist Gott, der Herr in deinem Leben, da hör auf seine Stimme, was sagt er? Und da sagt er diesem König Ahas, durch den Propheten Jesaja, fürchte dich nicht, dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiden, das sind die Syrer und die Samariter. Die sind nur noch Brandscheide, die nur rauchen. Die Glossen oder der Ofen ist aus. Die haben dich nicht mehr zu bedrohen. Gott spricht, die können dir gar nicht gefährlich werden. Lass dich doch nicht bluffen von denen. Wenn Gott spricht und wenn Gott will, können sie gar nichts mehr tun. Die nur noch rauchen vor dem Zorn Rezins, das ist unter Aramäer und der Sohn Remaljas, weil die Aramäer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und vor uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabeats. Da wollen sie schon einen der ihren in Jerusalem einsetzen. So spricht der Herr. Es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Also, dass einer glaubt, an Jesus oder dem Wort Gottes glaubt, ist ein menschlicher Irrsinn. Das Wort Gottes geht immer so gegen den Strich unseres Denkens. Bloß, dass sie es wissen, es geht allen Leuten so. Das, was Gott sagt, ist menschlich gesehen so verrückt, so widersinnig. Aber Gottes Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Und sie müssen auf einmal merken, die klarste Realität in dieser Welt ist das Wort Gottes, auch so, wie wir es in der Bibel haben. Und dass wir zweifeln, ist völlig normal. In den kritischen Situationen, wo wir sagen, jetzt ist alles aus, wie soll es denn weitergehen? Und dann spricht der Herr. Und das Größte, was sie tun können, ist so vielen Menschen, die in der Verzweiflung, in der Anfechtung, ein Wort Gottes zu rufen. Und sie dürfen sogar sagen bei Leuten, die, wo sie sagen, die glauben doch gar nicht. Ja, wir doch auch nicht. Auf der Intensivstation, in der Trauer, am Grab, sagen sie ihnen ein Wort des Herrn. Ein Jesuswort. Wir waren selbst die Jünger im Sturm, als der See tobte und Jesus hinsteht und spricht, schweig und verstumme, es wird ganz still. Größte Erfahrung, die sie machen können, ist, dass das Wort Gottes wahr ist. Buchstäblich wahr und sich erfüllt. Auch in ihrem Leben, weil es ein wirksames Wort ist, das sich durchsetzt. Es soll tun, wozu es gesandt ist und wirken, was Gott will. Und das dringt durch, das ist ein lebendiges Wort. Darum ist das so interessant, wenn wir Bibel lesen in unseren kritischen Lebensaugenblicken oder wenn wir nicht mehr weiter wissen, in ausweglosen Lagen. Wie können Sie das erleben, wenn über Ihnen alles zusammenbricht oder wenn unter Ihren Füßen der Boden wackelt und sagen, was soll jetzt noch kommen? Lesen Sie Gottes Wort. Und gut, wenn Sie es sich angestrichen haben, wo dieses Wort Gottes schon einmal durch Gottes Heiligen Geist zu Ihnen gesprochen hat. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Spricht der Herr dein Erbarmer. Lügt Gott? Schmiert er mich an? Sind das bloß so Geschwätzworte? Oder kann ich auf dieses Wort mein Lebenshaus bauen? Nur auf dieses Wort. Nicht auf ihren Kopf, nicht auf ihre Ideen. Weil dieses Wort Gottes wahr und verlässlich ist. Darum sind wir immer wieder die Lieder so wertvoll und vergesst sie auch nicht. Mein schönster Zier und Kleiner, wie es man heißt, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Wenn Sie das mal begriffen haben, dann gibt es für Sie nichts mehr, was Sie erschüttern kann. Und gerade in der großen Angst Ihres Lebens. Ich war zuerst als Pfarrer im Schwarzwald in einer Flüchtlingsgemeinde, haben wir so ein kleines Kirchlein gehabt und ich habe immer an die armen Leute gedacht, was machen wir mit denen, wenn während der Predigt die Gedanken wegschwirren. Dann habe ich gesagt, da hat man noch nicht diese Folien hingeworfen, da war so eine große weiße Wand, dann schreibt man ein Bibelwort hin, damit die Leute wenigstens das Bibelwort lesen, wenn sie schon während der Predigt abgelenkt sind. Und dann habe ich ein Preisausschreiben gemacht und die Leute gefragt, was ist das beliebteste Bibelwort? Wir haben eine Liste gemacht, ich glaube, da waren 25 Worte drauf, durften sie drei ankreuzen, haben ausgezählt und so interessant, was da rauskam. Mit über 50% kam raus, Christus spricht, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich habe dieses Wort geliebt, weil ein ganz enger Freund von mir, ein Evangelist, über dieses Wort so erschütternd gesprochen hat, nachdem sein 14-jähriger Sohn in einem Sportwagen, wo ein Amerikaner mitgenommen hat, im Dorf zum Rumrasen, halb abgerissen wurde, als der Wagen auf den Kopf flog und tot war. Der Vater hat seinen Sohn nur noch an der Badehose erkannt. War so vom Schwimmbad. Und dann sprach der Vater drüber, was Welt ist und Leben in der Welt. Und wie sein Herz gebrochen ist. In der Welt habt ihr Angst, aber Jesus sagt dieses, seid mutig, seid voll Zuversicht, voll Hoffnung, voll Freude. Ich habe diese Welt überwunden. Darauf kann ich gründen, darauf kann ich mich verlassen. Das gilt. Und das sagt Gott einem Ahas. Du brauchst nicht jetzt deine Diplomatie spielen. Dass du musst nicht Kompromisse machen nach deiner Vernunft. Ist Gott so gütig, dass er einem Gottlosen, Götzendiener, der fremden Religion dient, der seinen eigenen Sohn als Menschenopfer diesen Dämonen darbringt, noch nachgeht? Ja, er geht jedem nach und bietet jedem die Umkehr an. Das ist so groß. Und Gott kommt immer, komm her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nie, nie anders. Er sagt, ich kann deine Schuld tragen. Ich nehme sie weg, schon im Alten Testament. Und wenn deine Sünde gleich blutrot wäre, ich will sie schneeweiß machen. Wir können die Schuld doch gar nicht tragen. Wir können sie doch gar nicht ausbügeln. Immer komm heim, wie beim verlorenen Sohn. Der nimmt den verlorenen Sohn den Arm. Der kann es nicht abarbeiten, was er eingebrockt hat. Komm! Und darum ist Buße eine fröhliche Sache. Die gehört in jeden Gottesdienst. Kehr um und tritt heraus. So wie Gott zu diesem Ahas sagt durch den Mund des Propheten, es soll nicht geschehen und nicht so gehen, sondern so wie Damaskus das Haupt ist in Aram und wie in Ephraim sein. Die werden gar nicht lang Bestand haben. Über kurz oder lang werden die beiden Reiche verschwinden, sagt der Prophet. Die haben keine Bedeutung. Die Weltmächte, die kommen und die gehen. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist so der Kernwort. Was heißt denn das Glauben? Wenn du Gott nicht vertraust, das heißt doch nicht bloß an Gott glauben, sondern das Glauben meint ja in der Bibel immer viel, viel mehr. Das Glauben heißt Gott vertrauen und ihm gehorchen und sagen, ja Herr, ich glaube dir, obwohl es ganz unsinnig ist. Ihr findet das immer im Neuen Testament. Sie glauben an Jesus und Jesus sagt, bei den Aussätzigen geht da hin und zeigt euch den Priester. Und als sie hingingen, wurden sie rein. Das ist so ganz wichtig, dass ich das tue, was er im Glauben mir fordert und was sein Wort mir sagt. Und das Furchtbare, dass der Ahas sagt, ich kann es nicht glauben. Ja, wer kann das denn glauben? Das Wort Gottes kannst du nie glauben. Das Wort Gottes ist viel. Können Sie glauben, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt? Können Sie glauben, wenn Sie sterben, dass Sie in die Hände von Jesus fallen? Und doch darf Ihnen der Geist Gottes so tief in Ihr Herz hängen, dass Sie es glauben können. Sie können es aus Ihrer Kraft gar nicht. Und die großen Zusagen vom neuen Himmel und der neuen Erde, was Gottes Wort sagt, und was er Ihnen an Verheißungen, ich bin bei dir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Der Ahas kann natürlich nicht glauben. Und er kann erst recht nicht die Konsequenzen gehorsam tun. Für uns ein Ruf. Halte mal, wie machen wir's? Machen wir faule Kompromisse im Leben? Bloß weil wir uns bewähren wollen? Die große Frage ist ja immer wieder, lügt mich Gott eigentlich an? Oder treibt doch ein Possenspiel mit mir? Ist das, was Jesus sagt, wirklich wahr? Ich sage immer, ihr dürft es ganz derb mal so fragen. Viele Leute sagen, Jesus war ein guter Mensch. Das sage ich immer, das war er bestimmt nicht. Denn Jesus hat so Worte gesagt, die kann kein Mensch, und wenn er noch so gut ist, der hat keinen Sokrates und keinen Gandhi gewagt zu sagen, ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Die Worte von Jesus nötigen uns. Glaubst du's? Oder glaubst du's nicht? Und ist das die Grundlage deines Lebens, deines Handels, deines... Und Mensch, Ahas, hast du dieses Wort denn begriffen, das Gott dir sagen lässt? Sie wissen ja, welchen Weg er entschieden hat. Er hat den Jesaja abblitzen lassen. Und er ist diesen Weg nicht gegangen, aber es ging noch weiter. Da heißt, der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen, wir sagen heute ein Beweis, irgendwas, was man sehen kann, das wollten wir gern. Ein Erlebnis, etwas für meine Psyche, dass ich leichter glauben kann, wenn irgendein Wunder passiert. Wenn irgendein Zeichen draußen geschieht am Himmel, dann würde ich vielleicht glauben, also ein Unsinn. Aber Gott sagt, du darfst dir ein Zeichen fordern, ich tue es noch. Beim Gideon hat er es doch auch getan, ein Zeichen ihm gegeben. Da hat er zweimal noch gesagt, Herr, gib mir ein Zeichen. Aber es hat nie zum Glauben geführt, das müsst ihr wissen. Alle Zeichen, die Gott dir schenkt, werden nie den Glauben begründen. Der Glaube ist immer nur das wirklich totale Vertrauen auf das Wort. Herr, ich sage, ich glaube dir, weil du es sagst. Auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen, weil du es gesagt hast. Und weil du der Herr bist. Und der Ahas sprach, ja, und dann fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe, droben der Höhe. Gott sagt, darfst du fordern, was du willst. Ich will dir sogar noch zeigen. So gütig ist Gott. So barmherzig mit ungläubigen Zweiflern. Und was sagte er hat? Ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Jetzt kommt er ganz fromm. Ich will Gott nicht herausfordern. Ach, was sind wir oft Leute festgekrallt in unsere Zweifel und in unseren Unglauben. Da sehen wir uns plötzlich in der Gestalt des Ahas. Da sprach Jesaja wohl an, so hört ihr vom Hause David. Ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Letzte Botschaft des Jesaja an den Ahas. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, Gott mit uns. Wunderbarste Adventsverheißung auf Weihnachten hin. Christus wird kommen. Und das ist das herrlichste Zeichen, das uns gegeben ist in einer Welt des Unglaubens. Und das ist so groß, dass ein Ahas das schon hören darf. Er steht noch, es war ja 722 vor Christus. Wir wissen genau, wann das passiert war. Weil das alles noch historisch erforscht werden kann. Und da sagt Gott, es gibt nur ein Zeichen, das absoluten Glauben begründet. Was ist denn das? Nicht bloß die Geburt Jesus, des Gottessohnes in Bethlehem, sondern am allerwunderbarsten wissen wir, das größte Zeichen, das Gott uns gegeben hat, ist, wie Jesus den Leidensweg geht, hinauf nach Golgatha und oben am Kreuz die Sünden der Welt trägt. Und seitdem weiß ich, Gott hat mich lieb. Und dieses Zeichen begründet deinen Glauben. Gott gibt dir kein anderes Zeichen mehr. Aber das ist der Grund, warum du in allen Krisen, in allen Ängsten deines Lebens ganz gewiss diesem Wort Gottes fest glauben und vertrauen kannst. Wir müssen es uns mal klar machen. D-Mark und Euro werden uns nicht als Bestand gelten. Nirgendwo gibt es eine Zusage Gottes, dass wir gesund bleiben. Krisen werden uns nicht erspart, steht nirgendwo in der Bibel, im Gegenteil. Es ist viel vom Leid dran und vom Bedrängnis. Aber das hat Gott zugesprochen, dass er nie uns loslässt, dass uns nichts auch keine böse Sünde meines Lebens mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das ist die Begründung, warum wir Angst weglegen dürfen, überwinden können, was es auch ist. In den Schulnöten meines Lebens waren oft Streitpunkte mit Lehrern und Unverstandensein in der Klassengemeinschaft. Und wie geht ein Kind oft durch Krisen durch? Was war das für mich in jungen Jahren, mit 15, 16 Jahren? Ein Halt, Jesus hat mich unverbrüchlich lieb, obwohl ich täglich vielfach gegen ihn sündige. Ich darf ihm vertrauen, ihm glauben und ihm gehören. Und wie hat mich da das Wort Gottes getröstet? Wenn das überall drin steht, in den herrlichen Psalmen, in den vielen Prophetenworten, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die das täte, ich will dein nicht vergessen, ich habe dich in die Hände gezeichnet. Ein Ahas hat's weggeworfen und hat sich für die politische Lösung entschieden und er ist untergegangen. Furchtbares Schicksal. Es gibt keine Hoffnung mehr für den, der die ausgestreckte Barmherzigkeit Gottes mit Füßen tritt. Und deshalb ist so groß, was Jesus uns sagt, man kann sich absolut darauf verlassen. Ich sage das so gern mit diesem Wort absolut. Es gibt eine absolute Gewissheit des Glaubens. Und die Gewissheit gründet sich nicht drauf auf mein Gutsein. Wenn es nur ein bisschen drauf ankäme, auf mein Gutsein, gäbe es keine Gewissheit. Ich bin doch nicht gut. Wenn es auf mein Verstehen ankäme, wenn es auf irgendetwas anderes ankäme, auf mein Glauben, ich weiß noch nicht, ob morgen mein Glaube wieder im Zweifel ist, in den Krisen, worauf gründet sich meine Gewissheit? Auf die Zusage des Wortes Gottes. Er hat's gesagt und darauf wagt. Mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Ich habe es immer so in so Liedworten, die sind so rhythmisch, so schön geordnet. Er hat's gesagt und darauf wagt, mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Und dann die herrlichen Trostworte, unter seinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Das Lied Jesus, meine Freude. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Jahrhunderte haben den Frieden darin gefunden, das ist wahr. Ich darf mich in Jesus bergen und in seinem Wort. Und ich darf gewiss sein, er wird es herrlich hinausführen. Vor 2 Jahren war so nett, da hat ein Anruf aus dem Erzgebirge gekommen und da war ein Kantor dran und sagte, wir machen einen kleinen Festgottesdienst in Erinnerung an einen Mann, einen großen Mann aus unserer Stadt, er ist vor 400 Jahren geboren, Paul Fleming, das wissen viele gar nicht mehr. Das ist schön, dann haben die mich eingeladen zur Festpredigt, ich war richtig gefeiert. Paul Fleming ist einer der originellsten Leute gewesen, er ist nur 30 Jahre alt geworden, war ein Mediziner. Und er ist in einer Gesandtschaft mitgegangen zum persischen Hof und damals im 30-jährigen Krieg. Kann man sich gar nicht vorstellen. 3 Jahre waren sie unterwegs. Er hat Abenteuerliches erlebt. Schiffsuntergang auf dem Kaspisee, schon der Ostsee Schiffuntergang, von Räubern überfallen, die ganze große Delegation, die wollten damals Handelswege erkunden, um das Wirtschaftsleben im 30-jährigen Krieg zu erkunden. Und dieser Paul Fleming hat das einzige Reiselied gedichtet, das wir überhaupt unter den evangelischen Liedern haben. In allen meinen Taten lass ich den Höchsten raten, der alles kann und weiß. Bevor er ausgereist ist, hat er sich noch verliebt in ein Elsken im Baltikum dort oben und hat das schöne Volkslied gedichtet, ein getreues Herz zu wissen. Das heißt, größte in der Welt, das singen ja viele Männergesangsvereine, ganz begeistert, getreues Herz. Wie er nach 3 Jahren zurückkam, war das Elsken mit dem anderen verheiratet. So ist mit dem getreuen Herzen. Das hat er auch erleben müssen. Aber er hat dieses Lied gesungen. Und als er zurückkam, hat ihn Gott bald weggenommen in einer großen Epidemie. In allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten. Es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Das hat er beschrieben und das war sein Zeugnis, als er zurückkam. Und als er mit 30 Jahren weggenommen wurde, war ihm das klar, der Herr weiß, wo er mich braucht, in dieser Welt oder in der anderen Welt. Und das ist so wichtig, dass wir geborgen sind im lebendigen Gott, dass wir nicht faule Kompromisse machen, Irrwege gehen, die uns vernünftig erscheinen, die vielleicht in der Politik noch gepriesen werden. Also anders kannst du in der Politik nicht durchkommen. Der einzige Weg, wie du mit deinem Leben durchkommen kannst, ist im ganzen festen Vertrauen auf den Herrn. Und ich darf das wissen, niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Wunderbar, dass wir dieses Zeichen haben, das dem Ahas gegeben wurde. Ahas hat nichts damit anfangen können, mit der Jungfrau, die den Sohn gebiert. Gott mit uns. Das ist das größte Zeichen. In Jesus noch einmal bekräftigt. Und ich wünsche, dass Sie es Ihr ganzes Leben lang nie vergessen können. Ich will das im Gehorsam leben. Ich will das im Gehorsam leben. Weil ich anders in dieser Welt umkomme. Wenn ich mit Taktik und mit faulen Kompromissen arbeite. Wissen Sie, wenn ich das heute Abend auslege, ist das für mich ein Punkt der Buße. An so vielen Stellen meines Lebens habe ich Kompromisse gemacht, weil ich meine, das müsste man in dieser Welt tun. Und ich will es wieder ganz neu lernen für mich. Und Ihnen auch sagen, es ist nur ein Weg, wo wir gesegnet werden, wenn wir ganz und völlig mit dem Wort Gottes übereinstimmen. In allem Tun unseres Lebens, im ganzen Gehorsam. Und dann sind wir gesegnet und wir werden wunderbar erleben, wie der Herr uns hindurchführt. Es kann manchmal lang dauern. Deshalb ist es so schön, ich bin ein alter Mann, heute hat jemand gesagt, er sei erschrocken, wie er gesehen hätte, wie viele Haare mir auf dem Kopf rausgegangen wären in den letzten Jahren. Das stimmt alles, aber vom alten Mann ist wenigstens eins schön. Ich habe oft in meinem Leben gedacht, Menschen kegeln mit mir. Und ich werde hin und her geworfen von den Taktiken, auch der Leute, die über mein Leben bestimmen und der Schicksalsschläge und der Zufälle. Ich darf es Ihnen heute bezeugen, im Rückblick auf mein ganzes Leben kann ich nur sagen, wohlgetan. So hat Paul Fleming am Ende seines Lebens nach 30 Jahren gesagt, wohlgetan, satt gelebt. Der Herr hat alles herrlich gemacht. Ich wollte nicht ein Stück anders gehabt haben, selbst da, wo ich meinte, ich sei von Gott verlassen. Er hat mir in der Tiefe seine Herrlichkeit geoffenbart. Und ich wünsche, dass Sie das auch erleben. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du dein Wort uns gibst. Dein Wort, das nicht trügt. Dass du immer wieder sagst, dass dein Wort auch nicht gebrochen werden kann. Und dass dein ganzes Wort auch die herrlichen Zusagen deines Heils in Jesus noch einmal bestätigt sind. Und wir denken jetzt auch in dieser Stunde ganz besonders an dein Volk Israel, das verloren und verlassen ist unter allen Völkern der Welt. Aber gib doch, dass sie dich erkennen und deinen Heiland Jesus, das Einzige, was sie retten kann. Wenn die Weltvölker gegen das Volk Israel stehen, wenn Taktik und Atombomben gegen sie stehen, du kannst nur dein Volk schützen. Aber lass uns auch das erkennen, dass wir nicht Irrwege gehen, sondern uns ganz und völlig dir ausliefern. Ganz herzlichen Dank, dass dein Wort so praktisch und so klar und so eindeutig ist. Amen.